Jetzt kommt es vor, oder?
Ah, jetzt.
Ja? Okay. Naja, das ist schon gut. Wir haben nicht gerade die Powerstimme, gell? Das ist so hilfreich. Ja, und zwar geht es um den Text, Psalm 126. Psalm 126, das möchte ich gleich mal vorlesen. Irgendwo habe ich ihn. Psalm 126, ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück, wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garten. Dieser Psalm klingt zunächst mal wie eine Rückschau. Das ist er ja auch eigentlich. Aber er ist auch ein prophetischer Text, der sich auf die Endzeit bezieht. Er hat, wie so manche Prophetien, wohl mehrere Erfüllungen. Eine davon war sicher die Rückführung Israels aus dem babylonischen Exil. Eine ganz wesentliche, wenn auch sicher noch nicht die letzte Erfüllung, war aber die Rückkehr der Juden in ihr Land im vorigen Jahrhundert. Am 29. August 1897, habe ich genau nachgelesen, versammelten sich 196 Delegierte aus 16 Ländern im Basler Casino, nicht um zu spielen, sondern zum ersten Zionistenkongress. Ein österreichisch-ungarischer Journalist, Theodor Herzl, hatte eine Vision. Es war die Schau von einem eigenen Judenstaat. Er hatte diese Vision in einem Traktat formuliert. Sie war eine unmögliche, unrealistische, ja, utopisch anmutende Idee, dass es einmal wieder einen jüdischen Staat geben sollte. Nach so langer Zeit, als nichts war, dass man in der Fremde irgendwo gewesen ist. Herzl schrieb nach diesem Kongress in sein Tagebuch folgende Worte. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 Jahren, wird es jeder einsehen. Genau 50 Jahre später beschlossen die Vereinten Nationen in Palästina, einen jüdischen Staat einzurichten. Das dauerte nur noch ein paar Monate, bis dann David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausrufen konnte. Herzls Vision war exakt in Erfüllung gegangen. Die Rückkehr der Juden in ihr angestammtes Land, übrigens, das sie vorher Stück für Stück gekauft haben, ja, ist gar nicht bekannt nämlich. Sie haben das Land erstmal gekauft. Diese Rückkehr vollzog sich in mehreren Einwanderungswellen, genannt Aliyah. Die Aliyah ist eine Geschichte aus furchtbaren Tragödien und Katastrophen. Tausende von jüdischen Menschen kamen bei Schiffsunglücken ums Leben. Diejenigen, die die Rückkehr geschafft haben, küssten den Boden, als sie in Palästina ankamen. Da war ihr Mund voll Lachen und ihre Zunge voll Jubel. Wer die Geschichte der Aliyah studiert, die ja noch nicht zu Ende ist, ja, der muss zugeben, dass da wirklich Wunder über Wunder geschehen sind. Da hat man mit einer Luftbrücke zum Beispiel über 40.000 jemenitische Juden heimgeholt, als Juden aus dem Jemen. Menschen, die dort fast noch wie in der Steinzeit lebten. Oder die Jugend Aliyah, mit der hunderttausende Kinder aus allen Ländern der Erde zurückgeholt wurden. Oder die Heimholung der Verlassenen, schwarzhäutige Juden, vorwiegend aus dem Stamm Levi, die in den Hungergebieten des Südsudan und Äthiopiens lebten und als Nachfahren der Königin von Saba gelten. Die Königin von Saba dürften die meisten schon kennen, ja. Die ist eine interessante Geschichte. In Vers 2, da heißt es, dass man unter den Nationen sagen wird, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und in der Tat kann man da nur staunen. Die Antwort der Juden ist darauf eine Bestätigung, oder wie eine Bestätigung. Der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Und dann die Bitte eben, Herr, bring unsere Gefangenen zurück, wie die Bäche im Südland. Das Bild von diesen Bächen im Südland ist für Menschen, die im Wüstengebiet des Südlands von Juda lebten, und zwar sehr anschaulich dort. Da waren nämlich die Bäche die meiste Zeit ausgetrocknet. Man nennt sie Wadi. Die Wadis waren ausgetrocknet, deren Mulden konnte man aber als Wege benutzen. Aber wenn die Regenzeit kam, dann schwollen die Wadis an, innerhalb kürzester Zeit zu einem reißenden Strom. Und dieses Bild hat der Psalmist hier vor Augen. So sollen die Gefangenen Judas zurückgebracht werden. Für mich war das auch mal sehr anschaulich. Im Januar 2021 sollte ich im Auftrag von Zidaka, einige von euch kennen diese Organisation, im Auftrag von CDK eine Seelsorgeschulung machen für die deutschsprachigen Mitarbeiter im Pflegeheim in Malot und auch in Shabbat Zion, wo sie ja ein Haus haben, da wo die eben auch die Überlebenden von der Katastrophe in Deutschland, was sie da erlebt haben, ne? Wo die dann eben auch aufgenommen werden, wo sie da drei- oder vierwöchige Urlaube verbringen können, völlig gratis. Und dann nahm ich mir vor, also ich hatte da einen freien Tag, und dann nahm ich mir vor, am Meerufer entlang, dieses Haus war ohnehin direkt am Meerufer entlang in Richtung Norden zu wandern, bis zur libanesischen Grenze. Da stieß ich auf einen Wadi. Es hat vorher einige Tage sehr stark geregnet, und es war sogar, die ganzen Ortschaften waren richtig, sahen entsprechend einfach aus, ja, ziemlich. Und da war dieses Wadi auch richtig voll Wasser, ja. Und ich bin da nicht durchgewartet oder so. Das wollte ich nicht. Ich war darauf gar nicht vorbereitet innerlich. Und so habe ich dieses Wadi umgangen. War ein bisschen längerer Weg, aber es war okay. Und am nächsten Tag hörte ich dann von den Mitarbeitern dort, dass da ein Mensch ums Leben kam. Ein Mann wollte einem kleinen Mädchen helfen. Er wartete durch den Wadi, und bevor er das kleine Mädchen erreichte, wurde er durch einen ganz starken Sog weggezogen. Das heißt, praktisch, das mündete ja ins Meer rein, und von dort her hat sich ein starker Sog, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ein starker Sog entwickelt. Und da wurde der regelrecht ins Meer hineingerissen. Und zwar so weit weg, dass er nach Tagen, tagelang haben sie gesucht und haben ihn nicht mehr gefunden. Ja, dann habe ich mir gedacht, meine Güte, Gut, dass du da nicht eingebildet hast, jetzt musst du unbedingt zeigen, dass du drauf hast und da durchwarten. Ja, Verse 5 bis 6. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und trägt den Samen zur Aussaat, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Wer die leidvolle Geschichte des jüdischen Volkes in den Jahrhunderten der Zerstreuung kennt, der weiß, dass die Aliyah eine Tränensaat war, im wahrsten und im echten Wortsinne. Doch der Psalmist bleibt nicht bei der bedrückenden Rückschau stehen, er schaut nach vorne. Er sieht, dass diese Tränensaat einmal eine reiche Ernte einbringen wird. Jeder, der die biblische Prophetie vom tausendjährigen Friedensreich kennt, der wird das auch wissen. Ja. Dienstags letzter Woche stand in der Allgäuer Zeitung, dass der Antisemitismus allgemein wieder zunimmt, besonders in der Jugend. Anders in einer anderen Überschrift heißt es dort auch, der Judenhass nimmt zu. Das ist für mich erschreckend. Im Alter von 17 Jahren habe ich etwas erlebt, was für mich in Bezug auf diese Frage sehr prägend war. Ich besuchte zu dieser Zeit die Berufsschule. Und da wurde dann in einem der Kempner Kinos ein von den Nazis gedrehter Propagandafilm gezeigt. Dieser Film, also sollen alle Schulklassen und alle Lehrer sind da hingegangen, haben sich das angeschaut. Die Nazis haben den Film als Propagandafilm gedacht und haben dann aber den Film doch nicht in der Bevölkerung gezeigt, weil sie sich dann doch gedacht haben, es könnte nach hinten losgehen, nämlich, dass sie dann eben nicht mit Abscheu erfüllt werden gegenüber diesen Juden, sondern dass sie das Mitleid die Wirkung sein könnte. Und das wollten sie ja nicht erreichen. Ja, und so ist der Film gar nicht nie gezeigt worden, aber irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, in Dänemark oder in anderem nordischen Land war es auf jeden Fall. Die haben danach, nach 45, dann sind die auf diesen Film gestoßen und haben ihn da aufbewahrt. Und jetzt wurde der Film da gezeigt, den Jugendlichen, mehr als 60 Jahre später, habe ich das alles immer noch plastisch vor Augen. Den Film, auch die Reaktion vieler Jugendlicher. Manche brachen zusammen, die musste man raustragen. Andere heulten, wie die Schlosshunde. Ich habe vor allem noch ein Bild vor Augen. Es wurde gezeigt, wie sich die Nazis der schrecklich aussehenden Leichen entledigten. Ich will das hier nicht näher beschreiben. Seither jedenfalls war ich immer auf der Seite des jüdischen Volkes. Und das auch als Ungläubiger, auch als Gottesleugner in der Zeit. Das war für mich Judenhass oder so etwas an Antisemitismus unvorstellbar. Und bin auch seither unansprechbar für das. Was nun am 7. Oktober geschah, ist so ungeheuerlich. Also mich schmerzt das richtig tief, wenn ich das mir noch vorstelle. An keinem anderen, stand in der Zeitung, an keinem anderen Tag seit dem Holocaust wurden mehr Juden ermordet als am 7. Oktober. An einem Tag wurden nie mehr Juden ermordet als an diesem 7. Oktober. Die Hamas hat, ohne es zu ahnen, eine biblische Vorhersage erfüllt. Lesen wir dazu aus dem Psalm 83, Psalm 83. Bleibe nicht ruhig, o Gott. Schweige nicht und sei still, sei nicht still, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst. Sie haben einen Beschluss, einen Bund gegen dich geschlossen. Nicht also, wenn man so die Nachrichten verfolgt hat und weiß auch, wie die Hamas ihr Tun begründet hat und was sie vorhaben, nämlich genau das, was hier gesagt wird. Ja. Ich soll ausrotten, dass es überhaupt nicht mehr existent ist, nicht mal mehr in den Köpfen der Leute. So wollen sie es machen. Zu dem Volk Israels sagt der Prophet Zacharia, wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Zacharia 2,12. Die Hamas-Leute haben keine Ahnung, worauf sie sich da eingelassen haben. Sie werden es mit dem Gott Israels zu tun bekommen. Kommen wir zurück zu unserem Predigtext, Psalm 126. Wir wollen sehen, was dieser Psalm auch uns zu sagen hat, die wir nicht zu den Kindern Israels gehören, die wir aber Kinder Gottes sind. Ich lese die Verse 4 bis 6 nochmal. Ein Wallfahrtslied, als der Herr die Gefangenen zu uns zurückbrachte, da waren wir wie Träumende, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück, wie die Bäche im Südland. Die mit Tränen säen, wird mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und trägt den Samen zur Aussaat, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Es gibt zwischen dem Volk Israel und uns durchaus einige Parallelen. Zunächst einmal können wir sagen, dass auch wir vor unserer Bekehrung Gefangene waren. Ja? Durch die Bekehrung und Wiedergeburt wurden wir der Gefangenschaft Satans entrissen und in die Freiheit der Kinder Gottes geführt. Bei unserer Bekehrung waren wir in gewisser Hinsicht auch wie Träumende. Das Ereignis der Bekehrung war etwas so Außergewöhnliches, etwas so Großartiges, dass wir geradezu meinten zu träumen. Es war ja einfach zu schön, um wahr zu sein, dass wir nun ewiges Leben haben sollten. Dass wir unsere ganze Lebensschuld getilgt sein soll. Dass wir Kinder Gottes, Geliebte des Herrn sein sollten, um Jesu Willen. Aber das Beste ist, es war kein Traum. Es war Tatsache. Und es ist Tatsache. Da gibt es kein böses Erwachen, wie das bei einem schönen Traum der Fall sein wird. Das kennt ihr vielleicht sicher auch. Dann hat man etwas ganz Schönes geträumt und dann wacht man auf und sagt, oh schade, dass es nur ein Traum war. Ja. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, ja, dass man beim Aufwachen sagt, wie gut, dass es nur ein Traum war. Okay. Träume sind Schäume, sagt man. Sie lösen sich auf, wie sich der Schaum auf einer Wasseroberfläche auflöst. Aber das, was wir erfahren haben, liebe Geschwister, ist kein Schaum. Es ist Realität. Unsere Freude bleibt. Auch unser Mund ist voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Oder nicht? Jedenfalls haben wir jeden Grund dazu, wenn wir nicht, wer denn sonst? Ja, wenn Deutschland mal wieder Fußballweltmeister würde, dann würden viele Deutsche lachen und jubeln, ganz klar. Aber das würde ihnen, glaube ich, nicht viel nützen. Ein fragwürdiges Glück und ein wenig dauerhaftes. Unsere Freude bleibt, weil sie eine Freude ist, die ihren Ursprung in der Ewigkeit hat. Und die auch wieder in die Ewigkeit hineinreicht. Und nun möchte ich, dass wir uns besonders über die letzten beiden Verse noch einige Gedanken machen. Hier geht es um Saat und Ernte. Das ist ein Bild aus dem täglichen Leben der Israeliten damals. Aber auch wir wissen um den Zusammenhang zwischen Saat und Ernte. Mission zum Beispiel ist Säen. Also wir sind ja keine Landwirte, ja, deswegen gehen wir die Sache anders an. Mission ist Säen. Und wenn der Herr es schenkt, auch ernten. Das Wort verkündigen ist Säen. Ja, auch Kinder aufziehen ist Säen. Gesät wird immer. Drei Prinzipien möchte ich ansprechen. Erstes Prinzip, nur wer sät, der wird auch ernten. Lass mich mit einem Gleichnis beginnen. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie, mein Herr? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort, alles, was Gott von Ihnen will. Der junge Mann sagte, dann hätte ich aber gern, dass ich meinen Eltern gegenüber ein gutes Zeugnis bin, dass es in meiner Gemeinde etwas lebendiger wird, dass ich Sieg habe über meine Lieblingssünden. Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Diese Geschichte zeigt etwas von einer heute weit verbreiteten Mentalität. Wir wollen ernten, ohne zuvor gesät zu haben. Aber ohne Saat gibt es keine Ernte. Das ist ein Naturgesetz. Es sei denn, wir würden wilde Beeren sammeln, auch Ernten nennen. Ja, also. Was ist nötig, um zu säen? Natürlich Saatgut. Aber daran mangelt es ja nicht, oder? Ich glaube nicht, dass Christen deshalb so wenig Frucht haben in ihrem Leben, weil sie zu wenig zu geben hätten. Und wenn es darum geht zu säen, da dürfen wir in die vollen Säcke Gottes greifen. Und keine Sorge, diese Säcke werden nie leer. Woran liegt es also? Ich glaube, es liegt daran, dass man beim Säen loslassen muss. Stellt euch einen Bauer vor, der zu geizig wäre, ist seine guten Weizenkörner einfach so aufs Feld zu werfen. Der sich sagt, dazu ist mir mein Weizen zu schade, den esse ich doch lieber selber. Säen ist eine Tat auf Hoffnung. Wer würde schon sein gutes Korn auf den Acker werfen, wenn er nicht Hoffnung hätte, später ernten zu können? Die Ernte unseres Lebens werden wir vielleicht in dieser Lebenszeit nie zu sehen bekommen. Oder vielleicht auch nur ein Teil davon. Trotzdem sollen wir säen, in der Hoffnung, dass die Ernte nicht ausbleiben wird. Säen ist auch eine Tat des Glaubens. Es braucht natürlich Glauben, wenn man säen soll. Zunächst einmal scheint das Säen ja ein Verlust zu sein. Man gibt etwas Wertvolles aus der Hand, ohne unmittelbar ein Ergebnis zu sehen. Doch wir haben die Verheißung, dass wir vielfältig empfangen werden. Jesus sagt in Matthäus 19,29, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben ernten. Die Verheißung ist also klar, hundertfaches Ergebnis. Eine Investition, die sich lohnt. Jeder Geschäftsmann wäre bereit, alles zu investieren, wenn es sicher wäre, dass er einen hundertfachen Gewinn macht. Oder? Aber eben die Sicherheit kommt aus dem Glauben und nur aus dem Glauben. So mancher hat das in seinem Leben erfahren dürfen. Tränensaat geht einer Freudenernte voraus. So manche Mutter hat viele Jahre lang und unter Tränen für ihr Kind gebetet. Und dann kommt es doch noch zum Glauben. Ja? Welche Freude. Aber es gibt hier keinen Automatismus. In manchen Fällen werden wir nicht ernten können. Vielleicht wird die Ernte erst nach unserem Tod eingebracht. Ich denke da zum Beispiel an den Missionar Adoniram Judson. Ich habe dessen Lebensgeschichte mal gelesen, hat mich sehr erschüttert, aber auch sehr motiviert. Ein Mann, der unter unvorstellbaren Opfern unter den Menschen in Burma, heute Myanmar, hat er da gewirkt, hat die Bibel ins Burmesische übersetzt. Die Frucht hat er nicht mehr erlebt. Aber spätestens, wenn wir beim Herrn sind, dann werden wir und auch Judson um unsere Frucht wissen. Das zweite Prinzip. Wie viel man sät, so viel wird man ernten. Auch das ist in der Natur weithin so. Wer viel Saatgut hat, ausgibt, der wird wahrscheinlich auch viel ernten. Und einer, der nur wenig sät, der wird halt nur wenig ernten. Auf diesen Zusammenhang weist Paulus hin in 2. Korinther 9, Vers 6. Er sagt, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. In der Welt gilt, wer spart, wird reicher und wer mit vollen Händen ausgibt, der wird ärmer. Das stimmt durchaus bis zu einem gewissen Grad, solange es um das natürliche Leben geht in der Welt. Man sagt nicht ohne Grund, von den Reichen kann man das sparen lernen. Im Reich Gottes wird dieser Zusammenhang aber auf den Kopf gestellt. Da heißt es, wer viel gibt, der wird mehr Segen empfangen und reicher werden als einer, der wenig gibt. Ein drittes Prinzip. Was man sät, das wird man ernten. Hier geht es um die Qualität. Wenn wir vorhin von der Quantität gesprochen haben, geht es um Qualität. Wer Möhren sät, der wird kaum Kartoffeln ernten können. Ja. Das ist jedem klar. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Wer Schlechtes sät, wird Schlechtes ernten. Ein Prinzip, das auch in der Natur gilt. So manches, was die Menschen heute an Katastrophen erleben, ist hausgemacht. Ist Ernte dessen, was sie zuvor gesät haben. Ich glaube, an der Stelle würden die Grünen mir herzhaft zustimmen. Denken wir nur an so manche Bergrutsche in verschiedenen Ländern, ja, wo man die Landschaft jahrzehntelang gnadenlos abgeholzt um des Profites willen unkontrolliert auch verbaut hat. Und irgendwann einmal rächt sich die Natur, wenn man das so sagen kann. Und man bekommt die Quittung. Ich denke auch an das Erdbeben in der Türkei. Das hätte bei Weitem nicht so schlimm ausgehen müssen, mit so vielen Toten, mit so vielen kaputten Häusern, wenn man einfach gewisse Regeln dort beim Bauen eingehalten hätte. Das hätte halt mehr Geld gekostet. Ja. Aber man meinte, man muss das sparen. Und die Vorschriften übergehen, das macht man einfach, indem man jemandem im Büro was zuschiebt. Dann das ist dort gang und gäbe, ja, in solchen Ländern. Also ich war ja in Weißrussland und in Russland und da habe ich es ja Weißrussland ganz deutlich mitbekommen, ja, wie da einfach nur nach dem Prinzip geht. Wenn da Polizisten kommen, dann kriegen die was und dann ist erledigt. Gott hat eine Warnung angesprochen in Galater 6, Vers 7 bis 10, wird diese Tatsache angesprochen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Hier sind zunächst Menschen gemeint, die den Glauben an Gott ablehnen, auf Fleisch säen und den ewigen Tod ernten. Und andere, die das Angebot Gottes annehmen, auf den Geist sehen und ewiges Leben ernten. Aber wir können das auch auf Christen durchaus beziehen. Wer ein fleischliches Leben führt, wird viele Probleme bekommen. Die Probleme, denen ich in der Seelsorge begegne, sind überwiegend auf fleischlichen Wandel zurückzuführen. Wenn wir dagegen einen geistlichen Wandel haben, dann werden wir von vielem verschont bleiben und eine bessere Lebensqualität haben. Und nun die Konsequenz, eine Frage, die ich mir stelle, die ich euch stelle, ja, die wir uns alle stellen sollten. Bin ich bereit, mein Leben zu einem Saatkorn zu machen? Was es heißt, das eigene Leben in den Acker zu geben, damit Frucht wachsen kann, das hat uns der Herr Jesus vorgelebt. Er sagt von sich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, 24. Er selbst war das Weizenkorn. Ja? Er meinte hier sich selbst. Er war das Weizenkorn, das in den Acker der Welt gelegt wurde, um zu ersterben. Wie ein Weizenkorn im feuchten Boden aufplatzt eben. Und dieses Weizenkorn hat gewaltige Frucht gebracht. Wir alle, die wir den Herrn Jesus in unseren Herzen tragen, sind diese Frucht. Übrigens, man hat in ägyptischen Pharaonengräbern Weizenkörner gefunden. Die haben dort schon 3000 Jahre gelegen. Ja. Man hat sie in feuchte Erde gelegt und sie sind tatsächlich noch aufgegangen und es ist Weizen geworden. Stell dir mal vor, nach 3000 Jahren. Aber es war immer bereit, Frucht zu bringen. Es musste erst zerbrechen. Und solange das Weizenkorn nicht aufplatzt, bleibt es ohne Frucht. Und wenn wir unserem eigenen autonomen Wollen und Streben nicht absterben, werden wir ohne Frucht bleiben. Es bedarf auch in unserem Leben das Sterben des Weizenkorns. Unser Eigenleben muss in den Zerbruch, damit Leben und Frucht werden kann. Gottes Erfolgsleiter führt eben nicht in den Himmel, sondern sie führt hinunter in die Beugung. In die Erkenntnis völliger Unbrauchbarkeit und Unwürdigkeit. Dem ewig herrlichen Gott und seinem Christus zu dienen. Sie führt in die völlige Abhängigkeit und den Zerbruch auch der Selbstsicherheit. Das ist der Weg der Erziehung Gottes. Sie führt das stolze Ich in den Tod. Paulus hat es so gesagt, damit die Kraft sei Gottes und nicht von uns. An anderer Stelle sagt er, ich will mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deine Kraft und meine Kraft sind überhaupt nicht gefragt. Wenn unsere Kraft gar nicht gefragt ist, brauche ich mir darüber doch auch keine Sorgen mehr zu machen. Seine Kraft reicht immer aus. Welche Werkzeuge kann Gott für sein Reich gebrauchen? Es sind oft die geringen Leute, die in enger Abhängigkeit zu Christus stehen, die ihr Ich an das Kreuz gebracht haben, es täglich verleugnen. Jeden Tag gibt es dazu Gelegenheiten. Und wer in einer Beziehung steht, der weiß das ganz schon. Oder? Die ich an das Kreuz gebracht haben, es täglich verleugnen und so die Auferstehungskraft Christi erleben und in dieser Kraft wirken. Frucht können wir nicht machen. Aber wenn wir bereit sind, unser Leben zu einem Saatkorn zu machen, unser Leben auf den Acker Gottes zu legen, unsere Leibe zu einem lebendigen, Gott wohlgefälligen Opfer hinzugeben, dann wird Frucht da sein. Dann ist sie sozusagen garantiert, die Frucht. Und dann kommen wir gewiss mit Freuden zurück und bringen unsere Gaben. Amen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir solche Erkenntnisse, die uns die Welt nicht geben wird und nicht geben kann, weil sie eben völlig andere Denkweise hat, dass uns das alles durch dein Wort gegeben wird. Und wir können nur immer wieder, wenn wir dein Wort lesen, einfach bitten, dass du doch uns die Augen auftust und die Sinne öffnest für das, was da steht. Und Herr, dass wir wirklich auch es nicht nur aus der Distanz lesen, sondern dass wir sehen, hier wird von mir gesprochen. Und da sind wir bereit, eben auch das anzunehmen, Herr, aus deiner Hand, was uns vielleicht zunächst nicht gefällt. Ja, Herr, dir hat es auch nicht gefallen, ans Kreuz zu gehen. Und so wollen wir einfach dir Dank sagen, dass wir mit dir und durch dich wachsen dürfen, dass wir Frucht bringen dürfen durch deine Gnade. Amen.